SWR aktuell. Kontext.
Die dritte Welle läuft ungebremst. Droht am Ende doch die Überlastung des Gesundheitssystems?
Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff. Das sagen die täglichen Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts. Das sagt die Entwicklung des R-Wertes. Und das sagen vor allem die Zahlen der belegten Intensivbetten.
Und trotzdem passiert, ja, eigentlich nichts. Da stellt Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann in der ihm eigenen Art zwar fest:
Mir brennt der Kittel aufgrund dieser Zahlen, die wir da haben, aber richtig volle Kanne. Wir machen schon sehr viel und trotzdem gehen die Zahlen hoch.
Trotzdem wird nicht mehr über schärfere Maßnahmen diskutiert, sondern allenfalls über die Umsetzung des längst Beschlossenen. Denn mit der Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes soll ja nur die Notbremse umgesetzt werden, auf die sich Ministerpräsidenten und Kanzlerin schon vor Wochen geeinigt hatten. Um die dritte Welle, aber auch um die Erfahrungen des zurückliegenden Jahres, geht es jetzt in SWR Aktuell Kontext mit Professor Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Intensivmediziner hatten, wie Epidemiologen und viele andere Ärzte, härtere Maßnahmen gefordert. Wie wir alle wissen, aber kein Gehör gefunden. Nun steigen die Zahlen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, rief in der Bundespressekonferenz deshalb die Krankenhäuser dazu auf:
Es sollte nur noch ein eingeschränkter Regelbetrieb stattfinden, um die Intensivkapazitäten bestmöglich zu schonen, die wir bald brauchen werden. Und stabile Patienten sollten aus Regionen mit akutem Intensivbettenmangel rechtzeitig in weniger betroffene Regionen verlegt werden.
Und es gibt erste Warnungen, in denen das böse Wort Triage wieder zu hören ist. Triage, wenn Ärzte wegen der fehlenden Ressourcen entscheiden müssen, wem sie noch helfen und wem nicht. Vor einem Jahr, als das Gesundheitssystem im Elsass am Ende war, Patienten in ganz Frankreich und darüber hinaus verteilt wurden, da wurden von DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die Leitlinien zur Triage vorgelegt. Empfehlungen, nach welchen Kriterien Kollegen und Kolleginnen im Zweifel die Patienten auswählen sollten. Herr Professor Janssens, zum Glück musste man dann vor einem Jahr doch nicht auf die Triage zurückgreifen, über die wir damals in SWR Aktuell Kontext miteinander gesprochen haben. Nun läuft die dritte Welle. Werden die Ärzte die Triage-Empfehlungen nun vielleicht doch noch brauchen?
Ich denke, ich kann an allererster Stelle mal die Hörerinnen und Hörer beruhigen. Ich denke mal, nach wie vor gilt es, dass die deutsche Intensivmedizin und Notfallmedizin, die deutschen Krankenhäuser, das ambulante Gesundheitssystem wirklich exzellent aufgestellt sind. Wenn jetzt Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner seit Wochen die warnende Stimme heben, geht es nicht darum, letztendlich eine Drohsituation aufzubauen Richtung Triage, was Sie ja eben angesprochen haben, sondern es geht darum, dass wir in einer Situation, in der wir eigentlich wissen, dass wir ein ausuferndes Infektionsgeschehen verhindern könnten, weil es dokumentiert in anderen Ländern tatsächlich erfolgreich umgesetzt wurde, weisen wir darauf hin, dass die Belastung auf den Intensivstationen ein Maß erreicht hat, was so nicht mehr weitergeht. Nichtsdestotrotz werden wir, und das hat Herr Wieler ja auch schon betont, mit Maßnahmen, Rückfahren des Operationsprogramms, Umschichtung von Patienten, Verlegung in weniger belastete Regionen und last not least, Ausbau der Notfallreserven, die die Krankenhäuser haben, in der Lage sein, noch deutlich mehr Covid-19-Patienten zu versorgen. Aber, Herr Hecht, wollen wir das? Wollen wir Patienten auf Intensivstationen haben, von denen wir wissen, dass selbst bei einer optimalen Therapie, wenn sie beatmet sind, nahezu 50% versterben? Das kann doch nicht tatsächlich das Maß der Dinge sein. Und deshalb will ich diesen Begriff der Triage oder dem Umgang mit beschränkten Ressourcen eigentlich dahin entgegentreten und sagen, wir haben das Heft doch in der Hand, mit Maßnahmen, die ergriffen werden können, die ergriffen werden müssen, tatsächlich das zu verhindern. Und ich glaube, darum geht es im Moment. Und der ein oder andere kritisiert uns ja auch sehr, sehr stark, weil er davon ausgeht, dass unsere Bemerkungen und Hinweise dazu führen, dass Leute in Angst und Schrecken versetzt werden und dass unnötig Alarm geschlagen werden würde. Es wäre doch alles gar nicht so schlimm. Aber sind wir mal ehrlich, gestern und heute nahezu 600 Tote an Covid-19 verstorben. Ich finde, das ist schon ein klares Signal und das müssen wir einfach tatsächlich abbiegen. Von der Triage sind wir meilenweit entfernt und werden alles dran setzen. Und da können Sie versichert sein, dass das nicht eintreten wird. Mit geeinten Kräften werden wir das schon echt schaffen. Aber die Belastung der Leute, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ist schon jetzt gigantisch.
Die Belastung der Pflegenden und der Ärzte. Aber wurde da gleich am Beginn der Pandemie ein Fehler gemacht, als das Ziel formuliert wurde, das Gesundheitssystem dürfe nicht überlastet werden und gemeint war, so wurde es ausgeführt, es darf nicht zusammenbrechen? Hätte man ein anderes Ziel setzen müssen?
Ich komme nochmal darauf zurück, Herr Hecht, auf die Hinweise von vielen, wir sollten uns doch ausrichten an der Zahl der belegten Intensivbetten. Und das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass Belastungsgrenzen erreicht werden, die wiewohl gestemmt werden. Es ist ja tatsächlich der Hinweis, der dauernd gesetzt wird. Wir sind ja eigentlich sehr gut durch diese erste, zweite Welle gekommen, Anfang des Jahres mit knapp 6.000 belegten Betten mit Covid-19-Patienten, neben dem anderen schwerkranken Patienten, die ja versorgt werden. Das ist ja die absolute Mehrzahl. Also ich denke mal, von Anfang an hat man es zu Recht natürlich darauf abgezielt zu sagen, dass wir da gar nicht hinwollen. Und ich glaube, wir haben so viel gelernt in dem letzten Jahr weltweit, deutschlandweit, europaweit, dass wir eines schon wissen, dass diese Erkrankung nicht so banal ist und nicht mit einer Influenza-Erkrankung gleichzusetzen ist und ein wirklich Ausmaß erreicht hat, was wir an bedauerlichen weltweiten höchsten Todeszahlen abzulesen haben. Und ich glaube, das ist doch eine gemeinsame Anstrengung, die es gilt, in die Hand zu nehmen und das abzubiegen. Die Intensivstation als stressbelastetes System zu bewerten und mal zu gucken, wie weit können wir denn da gehen, wie weit können wir die Belastung ausdehnen, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Und manchmal habe ich den Gedanken sogar, ich finde es ein bisschen zynisch sogar.
Also man hätte irgendwie formulieren müssen, wir sollten mit so wenig Toten und als Gesellschaft gesundheitlich gesehen so gut als möglich durch die Pandemie kommen, statt irgendwie das Gesundheitssystem ins Spiel zu bringen. So höre ich das jetzt bei Ihnen raus.
Absolut, absolut. Ich darf da vielleicht nochmal nachsetzen. Richtig, es gab ja viele Diskussionen bis zum heutigen Tag, wo sogar einige Vertreter, auch hochrangige, bekannte Leute, darüber nachgedacht haben, wie viel Corona-Tote man denn tatsächlich akzeptieren könnte vor dem Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Schadens, der eintritt und eingetreten ist und noch eintreten wird. Das ist eine sehr interessante Frage, die können wir Mediziner aber nicht beantworten und dem würde ich mich persönlich auch verschließen, weil dann würde ich quasi meine bisherige berufliche Tätigkeit und das, was eigentlich mein Auftrag ist und was unser Auftrag ist, in Frage stellen. Also die Frage würde ich zurückweisen, aber wie schon, wenn die Gesellschaft bereit ist, zu akzeptieren, dass das und das mitgenommen werden kann, auch Todeszahlen akzeptabel sind, dann müssen wir diesen Weg gehen. Aber am Ende werden wir trotzdem die Patienten bei uns auf den Stationen haben und werden sie trotzdem versorgen. Und wenn das Geschehen ausufert, dann wird da tatsächlich Situationen eintreten, die wir vielleicht im Kopf haben von New York, von Bergamo oder von anderen Regionen, die mit schweren Überlastungen der Intensiv- und Notfallmedizin zu kämpfen hatten. Und das war ja unser Ziel, das zu verhindern eigentlich. Das ist doch vollkommen klar.
Jetzt sind die ganz Alten inzwischen zumeist geimpft. Deshalb ist es nicht so richtig erstaunlich, wenn es heißt, dass auf den Intensivstationen nun jüngere Patienten liegen. Was heißt das denn konkret? Wie alt sind die neuen, jungen Patienten? 20, 40, 60?
Also mit alt haben wir ja jetzt in der ersten Pandemie tatsächlich die Leute 70 plus, sogar 80 plus gemeint. Und das waren ja auch die Menschen mit der bedauerlicherweise sehr, sehr hohen Sterblichkeit. Im Verlauf des letzten vergangenen Jahres hat sich da schon, ohne dass wir jetzt Impfungen hatten, schon hat sich da eine Änderung, hat sich da eingestellt, weil man erkannt hat, schon auch im prästationären Bereich, dass die Zuweisung von schwerstkranken Covid-19-Patienten in einem hohen Lebensalter wenig aussichtsreich ist und die Belastungen, die für die Patienten dadurch entstehen, um ein Vielfaches höher sind, wenn man das mit dem Nutzen vergleicht. Also wir hatten schon den Eindruck gehabt, dass draußen in der ambulanten Sektor Entscheidungen getroffen wurden für oder gegen eine Therapie und Patienten auch von sich aus alleine schon so formuliert haben, dass sie diesen harten Weg einer Intensivtherapie, der unter Umständen aussichtslos ist, nicht gehen wird. Zweitens, wir haben jetzt die Impfungen tatsächlich. Ein Großteil der sehr vulnerablen Populationen ist erfreulicherweise geimpft. Und jetzt kommen halt aber die Population 50 bis 80, die ja zum Teil auch chronisch krank sind, Begleiterkrankungen haben, die üblichen Risikofaktoren, die Covid-19-Verläufe schwer machen, Herzschwäche, koronare Herzkrankheit, Diabetes, Diabetes mellitus, Übergewicht und der Bluthochdruck, der immer eine ganz gewichtige Rolle spielt. Und diese Patienten bringen einen wichtigen Faktor nämlich nicht mehr mit, der prognostisch ungünstig ist, das Alter. Das Alter ist schon ein sehr, sehr harter, unabhängiger Prognosefaktor. Und je jünger Patienten werden, die auf die Intensivstation kommen, je höher ist natürlich die positive Prognose, dass sie das überleben. Aber die Krankheit, wenn sie schwer verläuft, nimmt auch bei diesen Menschen einen außerordentlich schweren Verlauf. Und die Krankheit läuft insgesamt dann länger. Der Behandlungsverlauf wird länger sein. Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten schon sehen. Wenn wir jetzt ein Absinken der Erkrankungszahlen vor allem in großen Behandlungszentren, nehmen wir mal Universitätskliniken wie die Charité oder Zentren der Maximalversorgung, die auch vor allen Dingen Patienten betreuen mit einem Lungenversagen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung, die dann auch einen Lungenersatz benötigen. Da haben wir schon eine Selektion von Patienten, die per se schon jünger sind, weil in einem höheren Lebensalter solche Verfahren nicht zum Einsatz kommen. Und das führt dazu, dass das Alter gerade in den Zentren der Maximalversorgung per se schon etwas niedriger liegt, tatsächlich mittlerweile Mitte 50 bis Mitte 60, Ende 60. Das hat sich schon verändert. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich dadurch unmittelbar auch die Prognose dieser Patienten verbessert. Und wir sehen und berichten auch untereinander schon jetzt, dass wir auch hier eklatant schwere Krankheitsverläufe sehen. Inwieweit das aber ein Einfluss auf die Sterblichkeit am Ende des Tages nehmen wird, das können wir Ihnen und werden wir Ihnen auch erst Mitte des Jahres genau berichten können, wenn die Auswertung dieser Zahlen vorliegen.
Im vergangenen Frühjahr, da haben Sie mich ehrlich gesagt ein wenig beeindruckt, als Sie angesichts der Bilder, die wir damals aus Italien und Spanien gesehen haben, Folgendes gesagt haben.
Ich glaube, wir werden viele Tränen vergießen, wenn das so schlimm werden würde, wie wir das ja im Moment auch von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland sehen, die völlig erschöpft und erschüttert von der Arbeit nach Hause kommen. Aber eins muss ich Ihnen sagen, es ist halt unser Beruf, der manchmal halt so ist, dass Sie wirklich im Einzelfall Einzelschicksale erleben, die einen erschüttert zurücklassen. Das ist eigentlich unsere Profession.
Wie haben Sie das vergangene Jahr, über das Sie jetzt ja schon so sehr professionell in Zahlen und medizinischen Kategorien berichtet haben, wie haben Sie das als Klinikarzt und eben auch als Mensch erlebt?
Na, ich bleibe dabei. Ich denke mal, es hat uns alle sehr, sehr stark beeindruckt und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zum Beispiel an der Charité arbeiten, wo sie unvorstellbar zum Beispiel 90 bis 100, 120, 130 Covid-19-Patienten beatmen, das ist unvorstellbar, haben ja eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Das ist aber ihre Profession. Nichtsdestotrotz ist natürlich der lange Behandlungsverlauf von solchen Patienten und nachher auch der Verlust solcher Patienten, der leider Gottes dann eintritt, irgendwie schon eine nachhaltige Belastung, die wir in dem Umfang ja vorher nicht erlebt haben. Also in der Menge und auch in der Dichtigkeit der Therapie, die Mitarbeitenden auf den Intensivstationen, Pflegekräfte vor allen Dingen an vorderster Front stehen, die sich wochenlang um einen Patienten kümmern, mit ihm ringen und ihn versuchen zurückzuführen in ein eigenbestimmtes Leben und dann scheitern, weil halt die Krankheit den Organismus so sehr zerstört hat, dass es dann einfach nicht mehr geht. Und ich habe dann schon Situationen erlebt, und es wird auch von anderen berichtet, dass die schon dann tief traurig nach Hause gehen. Viele von denen können das gut verarbeiten, aber unsere Sorge ist natürlich, dass es in der anhaltenden Dichtigkeit und der Aufflammung jetzt wieder irgendwo der Punkt kommt, wo die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit von diesen professionellen Mitarbeitern auf den Stationen so eine starke Belastung erfährt, dass sie das irgendwann nicht mehr aushalten und selber, wir nennen das krank werden, einen Burnout bekommen oder andere Störungen auch gesundheitlicher Natur bekommen. Das ist das auch, warum wir unsere Stimme auch so erhoben haben, weil wir auch daran denken. Natürlich denkt man in allererster Linie an unsere Patientinnen und Patienten. Aber in zweiter Linie denke ich an die Pflegekräfte, die da wirklich vor Ort Sachen machen, die sich vielleicht ein Außenstehender nicht vorstellen kann, muss er auch nicht. Ich glaube, das soll man auch nicht so überhöhen. Und die Pflegekräfte selber überhöhen sich da übrigens auch nicht, ja, und sagen, ich bin froh, dass wir Menschen in der Gesellschaft haben, die die und die und die anderen Arbeit machen, die ich persönlich gar nicht kann und das genauso wertschätzt. Also ich glaube, da gibt es keine Höherwertigkeit. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass die Pflegenden das so sehen, dass sie aber zum Teil mittlerweile, wenn dann so die Kritiken kommen, ja, was ist denn dieses ganze Gejammer auf hohem Niveau? Das ist natürlich so ein negativer Impact, den bekommen die schon mit. Das wird dann auch diskutiert untereinander und wird dann als unschön empfunden, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und da stellt man sich schon die Sinnfrage, was die Verhältnismäßigkeit der Überlegungen und auch der öffentlichen Diskussion betrifft. Und da müssen, glaube ich, viele Leute draußen mal ein bisschen zurücktreten und sich nochmal überlegen und vielleicht dann doch in dem positiven Sinne sagen, ja, das wollen wir halt nicht. Und wir wollen halt verhindern, dass dieser Mann oder diese Frau überhaupt in Kontakt mit diesem Virus kommt und sich dann so schwer ansteckt, dass er nahezu Tode kommt, ja.
Ein frustrierter Pfleger hat uns, dem SWR, vor kurzem gesagt:
Man bekommt Applaus gespendet und unser Beruf ist so wichtig und wir sind systemrelevant, aber es passiert einfach nichts und man fühlt sich einfach im Stich gelassen und als Alleinkämpfer. Und wo man vielleicht sagen kann, okay, vielleicht ist es jetzt nicht mehr das Beste für mich, dass ich Menschen pflege, sondern vielleicht muss ich dann halt mich selber pflegen und eine Alternative suchen. Ich sehe es also jetzt, wir müssen für die Menschen da sein und das ist auch das, was ganz viele andere Krankenpfleger oder alle Menschen im Gesundheitssystem jetzt gerade noch sehen. Wir sind für die Menschen da, aber danach, ja, hat man eine Erwartung oder man wünscht es sich, dass danach die Menschen auch solidarisch für uns Pflegekräfte da sind, dass man vielleicht im Gesundheitssystem etwas ändern kann.
Ihre Einschätzung, welche Langzeitfolgen wird die Pandemie für das Gesundheitssystem haben? Werden wir am Ende der Pandemie viele Pflegekräfte verlieren, weil sie abwandern?
Absolut. Die Sorge haben wir, die treibt uns um. Ich kann Ihnen sagen, dass ich gerade vor diesem Hintergrund eine Online-Umfrage von der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin durchführe. Die läuft gerade. Ich kann Ihnen aber sagen, da ich das eine anonymisierte Umfrage bei Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften, dass wir da schon ein klares Signal sehen, dass hier doch ein nicht unbeträchtlicher Anteil, ein Viertel klar plant, in den nächsten 12 Monaten der Pflege den Rücken zu kehren oder dem Beruf. Die Daten werden wir in Kürze vorstellen und da kommen noch ein paar andere interessante Sachen bei heraus. Das ist ja auch erkannt worden, wir hatten das Problem vor der Corona-Pandemie, die Pandemie ist da reingerätscht. Das Problem in der Pflege war schon vorher bekannt, immerhin haben sich 3 Ministerien sich darum bemüht, das Bündnis Aktion Pflege ist aber irgendwie in Stocken gekommen. Die Ergebnisse liegen nicht auf dem Tisch. Wir hören jetzt, dass eine Reform der Pflege diese Legislaturperiode nicht mehr angefasst wird. Und wir benötigen dringend einen Perspektivwechsel für die gesamte Pflege. Ich sage Ihnen übrigens auch für die Altenpflege, für die Gesundheits- und Krankenpflege auf den Normalstationen, aber auch die Fachkrankenpflege. Da benötigen wir tatsächlich einen grundlegenden Kurswechsel, der diesem Beruf den Stellenwert einräumt, den er mittlerweile tatsächlich hat. Die Chancen sind eigentlich ganz gut. Irgendwie haben das doch viele Menschen schon verstanden, welche Bedeutung dieser Berufszweig für die Gesellschaft hat. Wie jeder soziale Beruf, Polizei, Feuerwehr, Reinigungsdienste von den Städten, jeder erfüllt eine gesellschaftliche Aufgabe und dient auch mit seinem Beruf der Gesellschaft. Die Gesundheit hat dann natürlich so noch einen ganz zentralen Stellenwert, finde ich, weil natürlich, wenn wir da nicht mehr genügend vorhanden haben, wenn wir keine Menschen mehr haben, die uns darin unterstützen, dann können wir diese Qualität, diese hohe Qualität der Gesundheitsversorgung, wie sie in Deutschland nun wirklich ist, und da beneidet uns nach wie vor, glaube ich, die ganze Welt, nicht mehr sicherstellen. Und ich will wirklich dringend hoffen, dass die Ergebnisse, die Erlebnisse und auch die negativen Auswirkungen auf diesen Berufszweig, der wird sich einstellen, dazu führen wird, dass endlich ein wirklich Kurswechsel vorgenommen wird. Wir müssen aus der Ökonomisierung der medizinischen Versorgung weg. Gesundheit ist, wie ich finde, ein Allgemeingut. Und wenn die Menschen krank sind, nicht mehr versorgt werden, wird auch die Wirtschaft langfristig erhebliche Schwächen erleiden und mit erheblichen Auswirkungen dann auf viele Bereiche des Lebens.
Professor Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin in SWR Aktuell Kontext. Am Mikrofon war Ralf Hecht.